SRF 1.
Titandioxid. Das ist ein Stoff, der Lebensmittel weiss und schön glänzig macht. Und dieser Stoff ist eigentlich verboten. Martina Schneider vom Konsumentenmagazin. Wir schmieren uns diesen Stoff aber immer noch ins Maul, oder?
Kann einmal sein, ja, weil dieser Stoff ist auch in Zahnpasta drin. Und dort ist er immer noch nicht verboten. Warum eigentlich nicht, fragen wir gerade. Und in der Rechtsfrage, wenn ich regelmässige Therapien muss, zum Beispiel eine Dialyse, kann man dann den Chef Ferien kürzen? Gibt ein Rechnerei, aber unter dem Strich ja. Das Titandioxid oder E171, haben wir schon fast x-mal darüber berichtet, ist ein Zusatzstoff, der Lebensmittel glänzig oder weiss macht und wo man auch in Kosmetika braucht. Zum Beispiel, dass eben Zahnpasta schön weiss ist. In den Lebensmitteln ist der Stoff, wie gesagt, verboten, weil er könnte krank machen. Das Verbot gilt seit Mitte März. Es gibt aber noch eine Übergangsfrist bis Mitte September für Produzenten. So, jetzt ist Zahnpasta natürlich kein Lebensmittel, aber wir alle, vor allem Kind, verschlucken ja gleich etwas davon. Meine Kollegin Sabrina Lehmann hat darum wissen, bräuchte es das Verbot nicht auch bei der Zahnpasta?
Beim Bund gibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV den Takt vor beim Thema Titandioxid. Und das BLV schaut immer auch darauf, was die EU macht und schreibt uns:
Heutzutage ist Titandioxid als Farbstoff in Kosmetika zulässig.
Wir dürfen aber die internationalen wissenschaftlichen Studien aufmerksam verfolgen.
Sollten in Zukunft neue Daten negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zeigen, wird die Schweiz ihr Recht dementsprechend anpassen, um den Schutz der Gesundheit von allen Konsumentinnen und Konsumenten zu gewährleisten.
Heisst, obwohl man ja auch Zahnpasta dreimal am Tag im Maul hat, sieht man im Moment keine Gefahr. Trotzdem, Diskussionen um den Zusatzstoff laufen schon lange. Sprich, man könnte ja auch freiwillig darauf verzichten. Die bekannte Schweizer Marke Trisa zum Beispiel macht das und hat umgestellt. Der Marketingchef Lukas Steiner sagt:
Wenn Lebensmittel verboten werden, ist doch Zahnpasta nicht besonders weit weg. Und darum haben wir uns sagen, wir haben lieber eigentlich optisch ein weniger schönes Produkt vielleicht, aber dafür verzichten wir auf den umstrittenen Inhaltsstoff.
Seit dem 19. sind wir darum dran, um die Rezeptur anzupassen. Die Qualität hätte schliesslich gleich bleiben. Seit Ende letzten Jahr sind die Trisa Zahnpasta ohne den Weissmacher. Bis Mitte Jahr können es aber noch sein, dass noch ein paar ältere Tauben im Umlauf sind. Und wie sieht es bei den Grossverteilern aus? Ähnlich wie bei Trisa tönt es bei den Migros. Die Mediensprecherin Christina Maurer sagt es so:
Bei uns in den Filialen ist ungefähr die Hälfte der Zahnpastas momentan ohne Titandioxid. Und das sind einfach unsere Eigenmarken, also Candida. Die sind ohne Titandioxid. Und gerade bei Kinderzahnpasta ist es uns sehr wichtig, dass wir die ohne Titandioxid anbieten können.
Weil gerade kleine Kinder da mit dem Rausspeuzen nach dem Zähneputzen ja meistens noch nicht so im Griff haben. Aldi schreibt uns, wir prüfen eine Umstellung. Antworten, was das konkret heisst oder ein Interview, gibt es aber nicht. Allgemein redet man, glaube ich, nicht so gerne über das Thema. Auch Coop gibt nur schriftliche Antwort.
Coop verfolgt die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam und bietet bereits heute Alternativen ohne Titandioxid an.
Aber man hat eben auch noch Produkte mit Titandioxid, und zwar auch bei den Eigenmarken für Erwachsene und Kinder, wo man sie in der Hand hätte. Und auch bei Lidl tönt es nicht viel anders. Wir nehmen das Thema ernst und sage mit den Lieferanten auch dran, um die Rezepturen zu prüfen.
Es ist offenbar ein Thema und es tut sich auch ein bisschen etwas. Darum der Tipp von uns: Wer auf Nummer sicher gehen will, muss das Kleingedruckte anschauen. Das Titandioxid ist bei der Zahnpasta in den Inhaltsstoff als CI77891 angegeben. Die Nummern, die finden Sie auch bei uns im Internet, srf.ch/espresso. SRF 1 am Donnerstag, Zeit, es ist bald 17 Minuten ab 8. Die Vorfreude war gross. Im Mai wären zwei befreundete Ehepaare auf eine mehrtägige Flussreise gegangen mit einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff zum Donaudelta. Und dann hat Russland seinen Krieg gegen die Ukraine angefangen. Die Donaufahrt führt auch entlang der ukrainischen Grenze. Und es wäre sogar ein Ausflug in die südukrainische Stadt Ismail eingeplant. Die beiden Paare wollen darum nicht auf die Reise, haben sie diese Woche im Kassensturz erzählt.
Ismaili, die eine sehr wichtige Hafenstadt ist in der Ukraine, dass das angegriffen wird, das liegt fast auf der Hand, weil Odessa, wo jetzt bereits bombardiert worden ist, liegt eigentlich sehr nahe zu Ismaili und darum ist das für mich ein absolutes No-Go.
Wir kommen da feucht, fröhlich. Es heisst ja Luxusschiff, es ist nicht eine billige Reise. Man wird köstlich bedient, wunderbar essen tut man. Daneben hat es so Arme, die nichts mehr haben. Und so haben die Leute ja alles verloren.
Sie wollten die Reise darum noch mal verschieben oder kostenlos stornieren. Die Veranstalterin Thurgau Travel hat da aber zuerst gebockt. Schließlich aber eingelenkt, wo der Kassensturz interveniert hat. Wer will, kann die Flussreise aufs nächste Jahr umbuchen. Und für die, die trotzdem gehen, gibt es statt dem Ausflug in die ukrainische Stadt einen Ersatz. Die ganze Geschichte zum Nachschauen gibt es auf srfch-espresso. Ja, was für Recht hat man in so einem Fall, wenn man in einem Land, gerade neben der Reiseroute, wenn in einem Land ein Krieg ausbricht und sogar ein Ausflug ins Kriegsland geplant wäre? Oliver Futter.
Die beiden Ehepaare haben ja Pauschalreise über ein Reisebüro gebucht. Und das Pauschalreisegesetz sagt, bei einer wesentlichen Vertragsänderung vor der Abreise muss das Reisebüro erstens die Reisegäste informieren und zweitens müssen die das Recht haben, um entweder die Änderung akzeptieren oder die gebuchte Reise kostenfrei annullieren. Der Kriegsausbruch in der Ukraine ist für den Reto Ineichen, Dozent für Tourismusrecht an der Hochschule Luzern, so eine wesentliche Vertragsänderung.
Also spätestens der, wenn das ETA auch noch mit entsprechenden Reisewarnungen kommt, spätestens der scheint mir der Zeitpunkt da, wo ein Veranstalter seinen Konsumentinnen und Konsumenten die Mitteilung muss machen nach dem Gesetz. Es hat sich etwas verändert, etwas Wesentliches verändert, nämlich jetzt ist es nicht mehr sicher, wenn sie gleich reisen oder wenn sie annullieren. Und ab dem, meinte ich, sollte man dann auch können, kostenfrei annullieren.
Es gibt zwar noch kein Gerichtsurteil zu einem vergleichbaren Fall, der Reto Ineichen geht aber davon aus, dass es so müsste laufen. Für den Tourismusrechtler ist es auch eine wesentliche Vertragsänderung, wenn, wie im Kassensturzfall, der Ausflug in die ukrainische Stadt durch einen anderen ersetzt wird. Der Ausflug sei im Reiseprogramm schliesslich einer der Hauptpunkte gewesen. Jetzt haben die beiden Ehepaare ja auch aus ethischen und moralischen Gründen Mühe gehabt, um hier eine fröhliche und luxuriöse Flusskreuzfahrt zu machen, entlang der Grenzen der Ukraine. Das allein ist aber kein Grund, um ohne Annullationsgebühren die Reise absagen.
Das ist etwas, das nicht das Recht gibt, nachher irgendwie wegen dem eine Reise zu annullieren oder darauf zu verzichten. Dann muss ich halt auch mit entsprechenden Folgen rechnen. Ist nachvollziehbar, ist verständlich in diesem konkreten Beispiel, aber auf dieser Seite auch nachvollziehbar, dass natürlich das Gesetz da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, dann für solche innere Vorgänge irgendwelche Rechte anzuknüpfen.
Auf jeden Fall ist es so, wenn ein Veranstalter sich entscheidet, dass er die Reise trotzdem durchführen will, dann ist er auch verantwortlich für die Sicherheit der Reisegäste.
Und einfach nochmal zum Missverständnis vermeiden. Die Punkte zum Annullieren gelten für Pauschalreisen und nicht für Reisen, die man individuell zusammengestellt hat. Da gilt dann nicht das Pauschalreisegesetz, sondern das normale Vertragsrecht. Bei einer offiziellen Reisewarnung vom Bund zahlt dann unter Umständen aber die Reiseversicherung etwas. Tja, ein bisschen Paragrafen reiten machen wir gerade weiter so. Vor ein paar Wochen haben wir an dieser Stelle die Frage von einem Hörer besprochen, der wegen einer schweren Krankheit lange im Spital war und nachher säuferlich wieder angefangen hat zu arbeiten. Zuerst nur einen Tag pro Woche, dann zwei Tage und so weiter. Ja, und für die Zeit, wo der Mann krank war, hat ihm der Arbeitgeber die Ferien gekürzt. Das geht, weil der Mann länger als zwei Monate nicht arbeiten konnte. Das hat unsere Rechtsexpertin dort gesagt. Nach dieser Sendung hat uns ein Hörer geschrieben, der ein ähnliches Problem hat.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Der Espresso-Hörer ist schwer nierenkrank und muss regelmässig ins Spital an die Dialyse.
Die Dialyse nimmt dreimal in der Woche je einen halben Tag in Anspruch. Kürzlich habe ich gehört, dass einem der Arbeitgeber die Ferien kürzen kann, wenn man längere Zeit krank ist. Gilt das auch in meinem Fall?
Spannende Frage habe ich mit der Gabriela Baumgartner angeschaut. Der Hörer fällt am Arbeitsplatz ja nicht am Stück aus, sondern immer wieder, dreimal in der Woche. Was gilt da?
Da gilt vom Gesetz her die gleiche Regel, wie wenn der Mann am Stück würde fehlen. Und das heisst, man tut alle Absenzen in einem Dienstjahr zusammenzählen. Und wenn die Absenzen dann länger sind als 2 Monate, dann darf der Arbeitgeber die Ferien anteilsmässig kürzen.
Das heisst jetzt konkret in diesem Fall?
Der Mann schreibt, er sei 3-mal in der Woche im Spital und fehle jedes Mal etwa 5 Stunden. Und das heisst, er fehlt, also jetzt ganz grob gerechnet, 1,5 Tage pro Woche oder etwa 2,5 Monate im Jahr. Und wenn man mehr als 1 Monat fehlt, dann darf einem ja die Chefin oder der Chef die Ferien kürzen. Und zwar um 1/12, aber nur um 1/12 für jeden vollen Monat, wo man fehlt.
Hui, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also, tun wir mal rechnen. Er fehlt 2,5 Monate. Dann?
Also, er fehlt 2,5 Monate. Also, mehr als 1 Monat. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass der Chef überhaupt kürzen darf. Und für den ersten Monat gibt es keine Kürzung. Für den zweiten Monat gibt es eine Kürzung von 1/12 von der Ferien vom ganzen Jahr. Und für den dritten Monat gibt es keine Kürzung, weil, wie ich vorhin gesagt habe, kürzen darf ein Arbeitgeber nur pro vollen Monat.
Dann heisst das, der Hörer, wenn er 4 Wochen Ferien im Jahr zu gut hat, 4×5 gibt 20, dann das durch 12.
Genau, und wenn ich das ausrechne, dann sagt mein Rechner 1,6666. Das heisst, der Betrieb darf den Mann rund 1,5 Tage von der Ferien abziehen. Aber nochmal, im Gesetz in den Staaten, Arbeitgeber können das machen. Die Regel ist aber nicht in Stein gemeißelt und es lohnt sich sicher mal im Arbeitsvertrag oder auch im Gesamtarbeitsvertrag, wenn man einem untersteht, dort nachzulesen, was dort drin steht. Es kann nämlich sein, dass es Betriebe gibt, die die Ferien erst später kürzen oder in solchen Fällen überhaupt nicht kürzen.
Informationen von der Gabriela Baumgartner sind das gewesen. Und noch das, wenn eine Angestellte fehlt, wenn sie schwanger ist oder nach der Geburt während der Mutterschaftsurlaub, dort gelten andere Regeln. Sie finden sie in unserem Online-Artikel unter srfch-espresso.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.